Allergie konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis, Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
Der folgende Podcast ist in Kooperation mit der DGE-Sektion Niedersachsen entstanden und im Original in der Reihe Zu Tisch bitte veröffentlicht worden. Den Link finden Sie in den Shownotes.
Unwissenheit, das ist das, wovor wir Angst haben müssen und nicht irgendwie, wenn ich weiß, worauf ich mich einlasse und wie ich reagieren muss.
Zum Tisch bitte, der Podcasten aus Niedersachsen.
Moin und hallo aus Niedersachsen. Wir begrüßen euch zu unserem Podcast zur Kinderernährung der DGE-Sektion Niedersachsen. Ich bin Nicole Eckelmann. Heute geht es um Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten bei Kindern. Was sind da genau die Unterschiede? Wie oft kommen sie vor? Und sind sie immer tatsächlich die Ursache für das Bauchweh der Kinder? Welche Symptome gibt es und wie finde ich überhaupt gesichert heraus, ob mein Kind an einer Allergie, einer Unverträglichkeit oder vielleicht etwas anderes leidet? Und in einem zweiten Teil schauen wir uns an, was es für den Alltag bedeutet, zu Hause oder in der Einrichtung. Ein guter Ansprechpartner für dieses Thema ist der Deutsche Allergie- und Asthma-Bund, kurz DAAB. In dem Team sind ExpertInnen unterschiedlicher Fachrichtung vertreten, die euch aktiv Hilfe und Unterstützung geben. Wir freuen uns sehr, dass heute Sonja Lemmel vom DAAB zu Gast ist. Moin Sonja, schön, dass du da bist.
Hallo, moin.
Sonja, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, gerne. Mein Name ist Sonja Lemmel. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin, also Ökotrophologin und arbeite seit fast jetzt 25 Jahren beim Deutschen Allergie- und Asthma-Bund und ganz unterschiedlichen Themen. Also ich betreue zum einen Patienten natürlich in der Beratung zu allen möglichen Themen der Allergien. Auf der anderen Seite organisiere ich Projekte und Fortbildungen auch für Ernährungsfachkräfte oder auch für pädagogisches Fachpersonal, mache also Schulungen auch für Kita und Schule, gerade auch zu dem Thema, um das es ja heute geht, die Nahrungsmittelunverträglichkeiten, betreue die Pressearbeit beim Deutschen Allergie- und Asthma-Bund, schreibe Artikel für die Zeitschrift Allergie konkret, also ein buntes Potpourri und wie gesagt, ich habe in den 25 Jahren noch nicht genug davon bekommen.
Und ihr habt ja auch einen eigenen Podcast, Allergie konkret, also insofern, da lohnt es sich auch auf jeden Fall reinzuhören. Gut, ne? Also wir werden ja häufig konfrontiert damit, dass Eltern erzählen, dass ihre Kinder Bauchschmerzen haben oder einen Hautausschlag und oft ist die Vermutung halt da, dass es eine Lebensmittelallergie ist. Aber was ist das eigentlich? Kannst du uns da ein bisschen Details nennen?
Ja, also man muss natürlich bei solchen Reaktionen immer ein bisschen unterscheiden. Es gibt einmal die wirklich echten Lebensmittelallergien. Das ist quasi eine Reaktion des Immunsystems, eine Art Überreaktion auf eigentlich vollkommen harmlose Stoffe, also zum Beispiel Proteine in der Kuhmilch oder Proteine im Soja. Und das Immunsystem hat die Toleranz vergessen, also hat vergessen, das zu akzeptieren, dass das was ganz Normales ist und bildet sogenannte IgE-Antikörper, also ganz spezifische Antikörper auf diese kleine Proteinkomponente in zum Beispiel Milch oder Soja oder Weizen. Und diese Überreaktion des Immunsystems, das ist ganz, ganz wichtig, die ist ganz spezifisch. Es gibt also nicht die Eiweißallergie oder die Allergie gegen tierische Produkte, sondern es ist immer ganz spezifisch eine Reaktion auf eine kleine Komponente, Proteinkomponente in verschiedenen, zum Beispiel Lebensmitteln.
Aber grundsätzlich könnte es doch auch sein, also gerade kleine Kinder, die agieren ja komplett über ihrem Bauch, sage ich jetzt mal. Also auch Emotionen kommen über den Bauch oder meinetwegen Ohrenschmerzen, sagen sie gar nicht mal unbedingt, das war mein Ohr, sondern das ist der Bauch. Wie ist denn oder wie oft kommt es denn tatsächlich vor, dass es eine echte Allergie gibt? Oder vielleicht sind das andere Gründe, weshalb Bauchschmerzen auftreten? Hast du da eine Zahl oder eine Tendenz?
Ja, es ist natürlich so, wir müssen natürlich ganz klar am Anfang differenzieren, worum geht es überhaupt. Ne? Also eine Allergie ist immer reproduzierbar. Das heißt, wenn das Kind immer Bauchschmerzen bekommt, wenn es, ich sage jetzt ein Beispiel, den Milchbrei bekommt, ja, und das immer wieder auftritt und immer wieder auftritt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es eine Allergie ist. Also das ist immer ein reproduzierbar. Da geht es nicht drum, mal ist es nicht, sondern es ist immer wenn. Und natürlich können Bauchschmerzen ganz viele andere Ursachen haben. Ne? Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn ein Infekt da ist oder wir haben zum Beispiel eine Laktoseunverträglichkeit, was auch durchaus mal vorkommen kann nach einem Infekt zum Beispiel oder nach einer Antibiotikagabe gerade in dem Alter. Das muss man differenzieren und natürlich mit dem Arzt besprechen. Eventuell hat man schon eine Ernährungsfachkraft an der Hand und kann hier mal über ein Ernährungstagebuch mal gucken lassen, ob wirklich geht es in so eine Richtung Unverträglichkeit oder Allergie oder ist vielleicht wirklich einfach nur ein Infekt in dem Moment für die Symptome verantwortlich?
Also das heißt, wenn du sagst Ernährungstagebuch, da schreibe ich zum Beispiel auf, was das Kind wann isst und wann welche Beschwerden oder Symptome auftauchen, oder?
Ja, genau. Ernährungssymptomtagebuch, genau wie du sagst. Ne? Also es wird aufgeschrieben, was wird gegessen, wann wird gegessen, wie ist die Zusammensetzung, welche Beschwerden treten auf. Das kann ein wichtiger Hinweis sein und kann so ein bisschen dabei unterstützen, um das so ein bisschen einzusortieren. Ne? Von was reden wir überhaupt?
Lass mich da mal einhaken. Also wenn es jetzt um Allergie geht und ich habe jetzt den Verdacht, Mensch, mein Kind könnte gegen einem bestimmten Lebensmittel allergisch reagieren. Bei einer Polle, ich bin also selber, habe gegen Gräser eine Pollenallergie, da gehe ich zum Arzt und mache so einen Pricktest. Also sprich, das ist über eine Hautreaktion, der sagen kann, alles klar, du hast eine Pollenallergie und zwar des Types Gräsern. Wie ist es denn bei den Lebensmitteln? Habe ich auch so einen Test, der eindeutig sagt, was ich habe?
Ja, da muss ich dir ein bisschen den Zahn ziehen. Also auch bei der Pollenallergie haben wir natürlich den Test, den Hauttest oder auch den Bluttest, aber das ist beides, sagt immer nur eine Wahrscheinlichkeit aus. Also es geht hier um eine Sensibilisierung. Das heißt, bildet der Körper diese Antikörper. Aber genau. Ob das klinisch relevant ist, also ob das auch Symptome auslöst, das muss man dann wirklich im Zusammenhang sehen. Das heißt, wenn ich den Verdacht habe, mein Kind hat eine Allergie auf Kuhmilch, dann beobachte ich das, spreche mit dem Arzt, dann kann man, wie gesagt, so einen Hauttest machen, man kann einen Bluttest machen, aber wichtig ist, dass man das immer in Zusammenschau mit den Symptomen sieht, das heißt, passt das zusammen? Und wenn das eindeutig ist, dann ist die Diagnose damit gestellt. Wenn das nicht eindeutig ist, dann muss eine Provokation erfolgen, das heißt, dann muss wirklich verdeckt zum Beispiel Kuhmilch gegeben werden und man guckt, wie reagiert das Kind. Und so ist es auch bei den Pollen. Ja, also hier auch immer gucken, passt das überhaupt zu den Symptomen? Ja, wenn Gräserpollen im Pricktest positiv sind und ich habe die Beschwerden aber im April, dann kann das nicht zusammenpassen. Ja, das heißt, diese Tests sind immer nur ein Hinweis.
Super, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Genau das meine ich. Ja, absolut. Und das ist bei Lebensmitteln ja noch komplizierter. Ne? Das ist ja letztendlich, da muss ich wirklich ganz genau hingucken, weil das heißt ja auch, dass ich dann bestimmte Lebensmittel komplett rauslasse. Und wenn wir das bei Kindern machen, so ganz einfach ist es ja nicht. Also ich muss schon schauen, was ich da mache und nicht unnötigerweise ganze Lebensmittelgruppen rausnehmen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, gerade auch in Hinsicht auf die Fremdbetreuung. Das heißt, wenn ich mein Kind in die Kita und in die Schule gebe, dann muss ich mir schon wirklich hundertprozentig sicher sein, dass ich da über eine klinisch relevante Allergie spreche und nicht über einen Allergietest, wo 10 Sachen positiv sind und ich aber jetzt nicht wirklich weiß, muss ich das meiden oder nicht und das dann quasi an die Kita oder Schule weitergebe. Ja, also das muss ja auch immer machbar sein in der Fremdbetreuung und darum muss die Diagnose wirklich im Vorfeld mit dem Arzt und einer Ernährungsfachkraft wirklich eindeutig geklärt sein, weil, wie du sagst, die Konsequenz, wenn es wirklich eine echte Lebensmittelallergie ist, ist, dass ich diese Lebensmittel und natürlich auch in verarbeiteter Form strikt aus meinem Speiseplan streiche.
Das ist nämlich eben der Unterschied mit dem Immunsystem. Ne? Das Immunsystem fängt ja sofort an, sozusagen die Reaktion zu zeigen bei kleinsten Mengen. Wie sieht es denn aber aus? Das hat man ja auch ganz oft in der Einrichtung, dass die Eltern kommen mit einem Test, wo da mindestens 7, 8 Lebensmittel ausschlagen mit einem Balkendiagramm, also wo man das schön sehen kann, grün und rot. Und wie ist der Test denn einzuordnen? Was ist das?
Ja, also es gibt ja ganz viele Testungen, die da vorgelegt werden. Ich weiß jetzt nicht genau, welchen du meinst, aber wahrscheinlich meinst du einen, der halt nicht wissenschaftlich fundiert ist. Also es gibt halt verschiedene Testungen, ob das jetzt eine Bestimmung von sogenannten IgG oder IgG4-Antikörpern ist oder ob das eine Bioresonanz ist oder manchmal wird es auch ausgependelt. Also da gibt es die kuriosesten Sachen und das ist natürlich nicht zielführend für die Diagnostik beziehungsweise hinterher für eine Therapieentscheidung. Ja, also da ist es ganz wichtig und das ist auch so ein bisschen ein Appell an die in Anführungsstrichen die Familien mit Allergikerkindern betreuen, da mal genauer hinzugucken. Und wenn da die Familie kommt und hat einen Zettel mit 10 Lebensmitteln, die gemieden werden müssen, dann darf man mal nachfragen, wie das denn getestet worden ist. Und letztendlich ist es wichtig, dass es vom Arzt attestiert ist, ja, weil nur dann ist es halt auch in Anführungsstrichen glaubwürdig. Auch da gibt es nochmal Ausnahmen. Also da muss man sicherlich auch nochmal von Arzt zu Arzt gucken, weil wir auch leider einige Ärzte haben, die halt nur aufgrund eines Allergietests Karenzempfehlungen aussprechen. Und das ist nicht das, was wir wollen. Ja, also von daher bitte auch hier gerne den Weg über die Ernährungstherapie, weil da sind die Familien richtig. Da wird auseinanderklamüsert, worum geht es, was muss weggelassen werden, wie kann es ersetzt werden. Und das sind dann auch die Informationen, die in die Kita und Schule getragen werden können. Weil es ist nicht die Aufgabe des pädagogischen Personals, hier irgendwelche Ersatzlisten zu erstellen. Das muss von den Familien kommen.
Und diese Vorlagen für Atteste, die gibt es ja auch im Netz, das bietet ihr ja auch an. Das gibt es auch von verschiedenen anderen Organisationen, sodass man wirklich nicht nur den reinen, also ich finde das meistens manchmal nicht hilfreich, wenn man Atteste sieht, so à la Kopfschmerztabletten, wo da nur die Diagnose ist, sondern diese Art von Attesten, die wir jetzt oder worüber du jetzt auch geredet hast, da geht es auch wirklich ganz konkret darum, um welche Allergie geht das, ist da gegebenenfalls sogar ja Medikamente notwendig, das sind auch, also das gibt es einfach deutlich mehr Informationen als diesen rein, es geht hier um eine Allergie. Das ist aber auch ganz wichtig zu wissen, finde ich.
Ja, genau, wir sollten diese Infoblätter und diese Listen natürlich nutzen, die du angesprochen hast. Also letztendlich gibt es Vordrucke, die der Arzt ausfüllen kann. Manchmal schreibt der Arzt auch einen Arztbrief. Wichtig ist halt nur letztendlich, dass es immer von verschiedener Seite her auch unterschrieben ist. Also der Arzt muss es draufschreiben, gerade auch wenn Medikamente eingesetzt werden. Du sprichst, hast ja jetzt wahrscheinlich so was gedacht wie den Notfallplan oder ein Anaphylaxie-Pass oder sowas. Wenn wir wirklich über lebensbedrohliche Reaktionen sprechen, dann muss natürlich auch ein Medikamentenprotokoll mit dabei sein und auch wirklich die Information der Ernährungstherapeuten. Also wir machen das für die Familien. Wir erstellen für die Allergieauslöser richtige Steckbriefe, die dann auch weitergegeben werden können. Also was ist es? Ne? Also wenn da steht Milchallergie, dann muss die Betreuungsperson wissen, ist es Kuhmilch oder ist es auch Ziege und Schaf? Und welche Produkte sollen gemieden werden? Und wenn, wie kann ich es ersetzen? Ja, und das ist halt wichtig, dass wir so diese Infoblätter, diese Form schreiben, dass das gesammelt wird und kommt in die Akte für das Kind und ist an einem Platz, wo sie für alle zugänglich ist.
Du hast gerade lebensbedrohlich gesagt. Das ist ja dann ein Fall, den man ja nie haben möchte. Aber welche Lebensmittel würde das denn betreffen? Gibt es da Häufigkeiten oder potentere Lebensmittel?
Ja, natürlich. Ne? Also es wird ja immer so, wenn wir über Anaphylaxien oder den allergischen Notfall sprechen, dann ist ja immer sofort die Erdnuss im Kopf. oder die anderen Schalenfrüchte wie Haselnuss oder Walnuss. Und ja, das sind auch mit die häufigsten Auslöser von Notfallreaktionen. Aber es kann genauso gut sein, dass ein Kind auf Milch oder auf Ei oder auf Fisch mit einer schweren allergischen Reaktion reagiert. Das ist immer so ein bisschen davon abhängig, wie alt ist das Kind? Also wir haben natürlich unterschiedliche in unterschiedlichen Altersgruppen unterschiedliche Auslöser so rum. Und ja, es gibt natürlich Allergene wie die Erdnuss oder auch die Haselnuss, die sehr potent sind, also die sehr aggressives Immunsystem sind, ja.
Und Allergien, wir reden jetzt rein über die echten Allergien, also die echten Lebensmittelallergien. Welche Lebensmittel sind denn da am häufigsten, die da auftauchen?
Ja, auch da müssen wir wieder so ein bisschen von der Altersstufe her gucken. Also wir sprechen ja primär über Kinder, Kleinkinder und da bist du halt schon so bei der Kuhmilch, bei dem Hühnerei. Da ist gerne auch mal die Erdnuss mit dabei, die Haselnuss ist mit dabei, der Weizen oder auch Soja.
Sind es dann häufiger auch wirklich tatsächlich mehrere Allergien nebeneinander oder sind das eher wenige? Was ist aus deiner Erfahrung?
Das ist auch eine gute Frage. Also es ist, wenn wir uns so ein bisschen die Studien, die Untersuchungen angucken, sind es meistens so ein, zwei Leitallergene. Also meistens ist es so, dass die Kinder so ein, zwei Allergieauslöser haben, die wirklich klinisch relevant sind. Was nicht heißt, dass es nicht auch Kinder gibt, die drei oder vier haben. Aber das ist eher die Seltenheit.
Und bleiben die das Leben lang dann oder verändert sich das noch?
Also da müssen wir auch wieder von Allergieauslöser zu Allergieauslöser so ein bisschen differenzieren. Also wir haben zum Beispiel die Milch- und die Eiallergie, die sich gerne verwachsen. Also da ist es wirklich so, dass es sein kann, dass der ganze Spuk nach 1-2 Jahren vorbei ist. Wenn du hingegen ein Kind hast, was zum Beispiel eine Erdnuss- oder Haselnussallergie entwickelt, und so, also eine echte, nicht irgendwie aufgrund von einer Pollenallergie oder so, sondern wirklich eine primäre Allergie oder auch die Fischallergie, das sind Allergieformen, die meist bestehen bleiben.
Also lohnt es sich ja durchaus, also wenn wir jetzt meinetwegen über die Milch reden, lohnt es sich regelmäßig das auch zu kontrollieren? Ist es denn tatsächlich immer noch so oder zumindest beobachten, sage ich jetzt mal, also im Blickfeld zu haben oder macht das wenig Sinn?
Nee, das ist genau richtig. Ne? Also es ist immer so, dass wenn die Diagnose gestellt wurde, dass man eigentlich dann sagt, so nach 1, nach 1,5 Jahren gerne erneut provozieren oder halt auch so, also was wir immer als Ernährungsfachkräfte machen, wir fragen immer so ein bisschen genauer nach, so was die Anamnese angeht, wenn die Patienten oder die Familien in der Beratung sind. Und manchmal rutscht es dann raus und denken, ach stimmt, ja, und dann war doch mal das Ei irgendwo mit drin und ja, stimmt, da war überhaupt keine Reaktion. Und das ist dann natürlich so für uns ein Indiz dafür, ah, vielleicht hat sich das Immunsystem wieder erholt, in Anführungsstrichen, und toleriert es. Aber Fazit, ganz, ganz wichtig, immer wieder neu überprüfen lassen.
Ja. Super. Und wenn du sagst, beim Provozieren wollte ich nochmal einmal einhaken, also jetzt nicht, dass ich als Elternteil das Ei nehme und sage, so, alles klar, es ist ein Jahr herum und ich gebe dir das jetzt mal und dann schauen wir mal. Kann funktionieren, es kann aber auch mächtig in die Hose gehen, oder?
Ja, definitiv. Natürlich, solche Provokationen oder dieses Nachprüfen sollte natürlich immer klinisch passieren, also unter ärztlicher Aufsicht, genau.
Und da ist auch, was ich in meiner Erfahrung finde, ich macht das auch wirklich Sinn, da auch nochmal zu schauen, welcher Mediziner oder welche Ernährungsfachkraft auch, wer beschäftigt sich denn viel mit Allergien? Weil ich finde, das auch schon nochmal einen ganz großen Unterschied macht, um einfach eine gute Einschätzung zu treffen und gute therapeutische Ansätze auch zu nehmen. So, ne, oder halt eben mit euch ganz, ganz eng auch immer wieder in Kontakt zu sein. Also da habe ich auch schon ein paar Sachen erlebt.
Naja, wir haben natürlich bei den Ärzten haben wir die Zusatzbezeichnung Allergologie. Ne? Das ist schon mal ein gutes Qualitätskriterium. Bei den Ernährungsfachkräften ist es ja so, dass wir vom Deutschen Allergie- und Asthmabund quasi das Zertifikat der Allergologie vergeben. Also das sind Kolleginnen, die sich bei uns weiterbilden können und dann dementsprechend halt ein Zertifikat bekommen, Ernährungsfachkraft Allergologie des DAB. Das ist schon mal ein gutes Indiz, weil man kann die Allergologie nicht nebenbei machen. Das ist etwas, dafür ist es zu wichtig, dafür ist es zu speziell. Da muss man schon so ein bisschen den Schwerpunkt drauf legen. Und wie gesagt, wir haben Gott sei Dank ein breites Netzwerk mit über 900 Kolleginnen in ganz Deutschland, auf die zurückgegriffen werden kann, und unter www.allergie-wegweiser.de sind diese Kolleginnen auch zu finden.
Das verlinken wir auf jeden Fall. Das ist ganz, eine ganz wichtige Information, auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon, sind wir schon ein bisschen in Richtung Lebensmittelallergien, ja, ein bisschen in die Tiefe gegangen. Grundsätzlich, über welche Symptome reden wir denn da eigentlich?
Ja, bei der Allergie können die Symptome, ich sag mal, von A bis Z sein. Also sie können den ganzen Körper betreffen. Wir haben ja große Organsysteme, also wenn wir zum Beispiel über den Atemwegen bleiben, also echte Lebensmittelallergien können Augenjucken, Nasenlaufen, Atemnot verursachen. Es kann in der Mundschleimhaut kribbeln, es können Schwellungen, also sogenannte Angioödeme bestehen. Das heißt, auf einmal schwillt das Auge ganz stark an oder die Lippe schwillt ganz stark an. Es kann zu einem Neurodermitis-Schub kommen oder auch zu einer Nesselsucht, eher selten, aber kann auch der Fall sein, starker Juckreiz zum Beispiel. Es kann zu einer Übelkeit, zum Erbrechen kommen. Das ist dann aber nicht so wie, ich habe einen Infekt und mir ist ein bisschen schlecht, sondern das kommt schlagartig, schwallartig. Ja, also Symptome von jetzt auf gleich. Dann kann es natürlich auch zu schlimmeren Symptomen kommen, also in Form von Kreislaufreaktionen. Der Kreislauf sackt ab, dann sind wir so ein bisschen bei diesem allergischen Notfall auch, der auch bis zur Ohnmacht führen kann. Oftmals ist es da so, dass mehrere Organsysteme betroffen sind. Also zum Beispiel reagieren die Atemwege und die Haut. Ja, dann sprechen wir von einem Notfall. Oder es reagiert der Magen-Darm-Trakt, also es wird irgendwie, dem Kind wird übel, es muss sich übergeben und hat einen Nesselausschlag. Ja, also das heißt, zwei Organsysteme reagieren zusammen, dann spricht man halt schon von einem allergischen Notfall. Oder es gibt Symptome wie zum Beispiel die Atemnot, wo wir sagen, das ist schon ein schweres allergisches Symptom, wenn das direkt nach dem Essen auftritt. Das ist dann auch schon ein allergischer Notfall.
Was mache ich dann als Einrichtung? Oder auch zu Hause, Entschuldigung.
Ja, das ist ja so, das kann ja plötzlich auftreten. Ne? Also da ist niemand vor gefeit. Ne? Also das ist immer so keine, es gibt ja leider immer noch Kitas, die Kinder nicht aufnehmen wegen ihrer Allergie. Ja? Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Ne? Also jeden kann es erwischen mit allergischen Reaktionen. Das ist nicht sofort lebensbedrohlich, aber es kann halt morgen, ne, kann jeder von uns irgendwie was essen und auf einmal denkt das Immunsystem, ach nö, jetzt reagiere ich mal allergisch. Ja? Das ist bei Kindern natürlich eher wahrscheinlicher als bei Erwachsenen. Aber wichtig ist, dass die Kita, Schule, Betreuungspersonen, wer auch immer, darüber informiert sind. Ja? Und dementsprechend, wenn Sie ein Kind haben, wo solche Reaktionen bekannt sind, dann ist es ganz wichtig, im Vorfeld alle Informationen zusammenzutragen und natürlich hier einen Medikamentenplan zu haben. Das heißt, was passiert, wenn. Ja? Und da ist es wichtig, dass mit den Eltern natürlich das Gespräch gesucht wird, aber auch, dass das Personal geschult wird. Es gibt verschiedene Angebote, die nicht teuer sein müssen. Also wir vom DAAB haben ja verschiedene Webinare auf der Internetseite, die wir speziell für Betreuungspersonal Kita-Schule anbieten, die von Ärzten, von Psychologen durchgeführt werden, wo man sich erste Informationen holen kann. Und dann ist es in Anführungsstrichen kein Hexenwerk, auf sowas zu reagieren.
Und man muss da auch überhaupt keine Bedenken haben. Also ich weiß, dass ich am Anfang auch, als ich dann diesen Notfallpen gesehen habe, der sieht ja eigentlich so ein bisschen, geht dann Richtung Kugelschreiber, sage ich jetzt mal, ein bisschen anders natürlich. Das kann man auf eurer Webseite natürlich auch solche Bilder hervorragend sehen, damit man sich da mal so ein Gefühl für bekommt. Man kann sich die übrigens auch vom Hersteller unterschiedlicher Art und Weise als Dummy bestellen. Weil das macht schon mal Sinn, das mal ausprobiert zu haben und einfach mal zu sehen, dass es wirklich ist, als wenn ich nur auf den Kugelschreiber drücke und ich muss nicht Angst haben und ich kann es selbst auf eine Jeans aufsetzen und es funktioniert. Also das hat mir einfach nochmal geholfen. Weiß ich nicht, das macht ihr ja wahrscheinlich auch in euren Schulungen.
Genau. Ne, also so eine Notfallmedikation besteht immer aus 2 oder 3 Notfallmedikamenten. Da gehört so ein Antihistaminikum dazu, da gehört ein Cortison zu und halt den Adrenalin-Autoinjektor, den du gerade beschrieben hast. Und das Letztere, das ist das, was in Anführungsstrichen im Notfall das Leben rettet. Das muss man ganz klar sagen. Ja? Ein Antihistaminikum braucht eine längere Zeit, 15 Minuten, 20 Minuten, bis es wirkt. Ein Cortison braucht eine Stunde. Und der Adrenalin-Autoinjektor, der wirkt innerhalb von 1-2 Minuten. Ja, das heißt, das ist das Medikament, was im Endeffekt das Leben rettet. Und ich kann damit nichts falsch machen. Ja? Das heißt, ich setze es von außen auf den Oberschenkel, drücke drauf, dann geht die Spritze in den Oberschenkel, das wird ein bisschen verrieben und das war's. Ja? Und oftmals ist es ja hier, Gott sei Dank hat sich das ein bisschen gewandelt, aber früher war es ja so, oh, um Gottes Willen, ich darf keine Medikamente setzen. Das ist absoluter Blödsinn, ja? Weil es ist so, dass diese Gabe des Autoinjektors fällt unter die erste Hilfemaßnahme. Ja? Und das ist über die deutsche gesetzliche Unfallversicherung, sind die Personen abgesichert, da gibt es Broschüren, ja, wie man hier im Notfall handelt. Und jede Gabe ist besser als nicht zu reagieren. Mhm. Ja? Und es gibt auch Formulare, die man auch mal zusätzlich ausfüllen kann, so ein Haftungsausschluss, ne? Der halt auch vom Arzt unterschrieben wird, aber eigentlich braucht es das nicht mehr, ne? Weil es ist, wie gesagt, über die DGUV sind die Personen abgesichert.
Ja, das ist echt ganz wichtig. Also und halt eben auch, was du schon gesagt hattest, dass wirklich nicht nur ein Kollege oder Kollegin geschult ist, sondern dass wirklich die Einrichtung an sich Bescheid weiß und dass wenn diejenige oder derjenige vielleicht gerade im Urlaub ist oder einmal um die Ecke ist oder sonst irgendwo, dass dann die Kolleginnen genauso wissen, was sie machen müssen. Einfach, es geht um Sicherheit, finde ich auch. Und damit kann ich ganz anders umgehen, wenn ich weiß, was im Falle XY passiert. Also Sonja, das waren jetzt ganz viele Informationen und ich glaube, wir sollten jetzt einmal hier eine Pause machen und wir starten einfach mit dem zweiten Teil und machen dann genauso engagiert weiter. Was denkst du?
Ja, wunderbar. Also ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema und da kann man sicherlich Stunden drüber plaudern und von daher lass uns es ruhig ein bisschen aufteilen.
Schaltet also gerne bei der nächsten Folge wieder rein, also bei der 4. Folge der 3. Staffel. Wir freuen uns auf euch.
Das war's für den Moment, aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.daab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald, Ihr Allergie-Konkret-Team des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.